Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Schmiedings Blick am 3. Juli. Heute sprechen wir schwerpunktmäßig über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und über den politischen Druck, dem sich die US-Notenbank, die Federal Reserve, ausgesetzt sieht. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth und Asset Management bei Berenberg. Dieses Mal nehmen wir unseren wöchentlichen Podcast etwas früher auf als üblich, und zwar am frühen Mittwochvormittag, also am 2. Juli. Das hat einen besonderen Grund, der mit unserem Thema zusammenhängt. Holger, berichte uns bitte eben, wo du gerade bist.
Ich bin in Sintra, in den grünen Hügeln etwas oberhalb von Lissabon. Hier findet die große Jahreskonferenz der Europäischen Zentralbank statt. Hier sind viele Währungshüter, nicht nur aus Europa, sondern auch die Chefs der großen Notenbanken der Welt, also aus den USA, aus Großbritannien und aus Japan. Dazu einige Akademiker, Wissenschaftler und einige weitere Beobachter, um sich mal für 2 Tage intensiv zu unterhalten über Fragen rund um die Geldpolitik.
Holger, die Medien haben schon viel über die Sintra-Konferenz berichtet. Ist dir darüber hinaus etwas Besonderes aufgefallen?
Natürlich, Klaus, ging es sehr viel um die Lage in den USA. Dort übt Präsident Trump ja massiven Druck auf den Chef der Zentralbank aus, doch endlich die Zinsen weiter zu senken. Obwohl die Zentralbank unabhängig ist, ist sie dort eben kräftig unter Druck. Der Zentralbankchef der USA, Jay Powell, wurde dann natürlich gefragt, wie er mit diesem Druck umgeht. Und ohne Trump namentlich zu erwähnen, hat er ganz ruhig gesagt, er schaut nur auf seine Aufgaben, auf sein Mandat. Die Zentralbank soll für Preisstabilität sorgen. Sie soll dafür sorgen, dass es eine hohe Beschäftigung gibt im Lande und dass die Finanzstabilität gewährleistet ist. Und für diese Aussage, er schaut nur auf sein Mandat, auf seine Aufgaben, gab es dann spontanen Applaus. Und ich muss sagen, bei einer Zentralbankkonferenz ist spontaner Applaus selten. Also die Gemeinschaft, in gewissem Sinne die große Gemeinschaft der Währungshüter aus vielen Teilen der Welt, unterstützt Jay Powell, den US-Zentralbankchef, stärkt ihm den Rücken. Das ist aufgefallen.
Glaubst du trotzdem, dass der anhaltende Druck bei Jerome Powell Wirkung hinterlässt? Also könnte er doch noch nachgeben?
Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, dass er das wird. Was könnte er davon gewinnen? Er würde dann dastehen vor sich selber, vor der Öffentlichkeit, als jemand, der nicht sachgemäß gehandelt hat. Ich glaube, dass er tatsächlich darauf schaut, wie entwickelt sich in den USA die Inflation, wie entwickelt sich die Beschäftigung und sich danach richtet. Und bisher sieht es ja so aus, dass die Zölle, die Trump verhängen will, dazu führen werden, dass die Preise stärker steigen und die Wirtschaft etwas leidet. Das ist dann Preise steigen stärker, ein Argument eher für höhere Zinsen, Wirtschaft etwas schwächer, ein Argument eher für niedrigere Zinsen. Also denke ich, wird die Notenbank in den USA zumindest vorerst unabhängig vom Druck durch Trump einfach geradeaus fahren. Und dann schauen wir mal, wie Powell das gesagt hat, wie sich die Daten weiterentwickeln.
Die Amtszeit von Powell läuft noch bis Mai 2026. Donald Trump hat verlauten lassen, dass er möglicherweise schon bald einen ihm genehmen Nachfolger nominieren möchte. Könnte Powell dann zu einer lahmen Ente werden, die nicht mehr viel ausrichten kann?
Ich denke, dass es keinen großen Unterschied für die Geldpolitik ausmachen wird, wenn man schon einige Monate vorher weiß, wer denn der Nachfolger von Jay Powell ist. Während Powell noch im Amt ist, hat er Sitz und Stimme und der Nachfolger nicht. Und die anderen Mitglieder des Entscheidungsgremiums, des Zentralbankrates, sind unabhängig. Die sind nicht abhängig vom Zentralbankchef. Die haben ihre eigene Meinung und werden wohl nicht in vorauseilendem Gehorsam einem künftigen Chef nach dem Munde reden, beziehungsweise so handeln, wie der vielleicht möchte. Also ich glaube nicht, dass sich die Geldpolitik in den USA dadurch ändert, wenn Trump bereits etwas vorher sagt, benennt, nominiert, wer der neue Chef der Zentralbank sein wird. Oder natürlich die neue Chefin.
Die Märkte rechnen damit, dass die Fed nach dem Wechsel an ihrer Spitze im Mai kommenden Jahres ihre Zinsen rasch senken wird. Du glaubst das nicht, oder?
Nein, ich glaube nicht, dass es dann zu einem radikalen Politikwechsel kommen wird, wenn die Fed dann einen neuen von Trump ernannten Chef hat. Denn der Mann oder die Frau an der Spitze, das ist eine Stimme. Es sind aber insgesamt 12 Mitglieder des Zentralbankrates, die gemeinsam abstimmen über die Geldpolitik. Es sind jeweils 12 gleichberechtigte, stimmberechtigte Mitglieder des Zentralbankrates, die die Geldpolitik gestalten. Und eine Stimme von 12 wird da keinen so großen Unterschied ausmachen. Und zweitens, wenn ein Zentralbankchef erst einmal ernannt ist, ist er oder ist sie ja unabhängig. Und die Erfahrung zeigt, dass Zentralbankchefs im Laufe der Zeit nicht unbedingt das tun, was diejenigen möchten, die sie mal ernannt haben, die sie mal vorgeschlagen haben. Da haben wir auch in der deutschen Geschichte einige Beispiele. Auch bei uns sind es ja Politiker, die darüber entscheiden, wer die Bundesbank führt. Da gibt es das Beispiel eines guten Journalisten, der zum Chef der Bundesbank wurde, der dann aber eine harte Geldpolitik betrieb und nicht die weiche Politik, die wahrscheinlich die Regierung von ihm erwartet hatte. Man muss das verstehen. Wenn man von außen in die Zentralbank kommt als Chef, hat man dann einen ganz anderen Kreis von Menschen, mit dem man jeden Tag redet. Das sind dann die Mitarbeiter der Zentralbank. Und in dem Gespräch mit den Mitarbeitern, das färbt dann ab. Da wird man selbst zum Zentralbanker. Dazu treffen sich die Zentralbanker, sprechen die Zentralbanker der Welt miteinander ja häufiger, so wie jetzt gerade in Sintra. Und da möchte man ja nicht derjenige sein, der auffällt dadurch, dass man sich nicht wie ein Zentralbanker verhält, also auf Preisstabilität achtet, sondern eben wie jemand, der von einem Politiker ins Amt geschickt wurde, um die Zinsen zu senken. Also kurz gesagt, das Amt prägt, egal wer wofür ernannt wurde. Ich glaube, dass man im Amt dann reifen kann. Ich denke also nicht, dass ein neuer Zentralbankchef in den USA für längere Zeit einen größeren Unterschied für die Geldpolitik ausmachen würde. Und ich weiß, dass in diesem Punkt die Finanzmärkte das zurzeit anders sehen. An den Märkten wird tatsächlich spekuliert, dass nach dem Wechsel an der Spitze der Fed es dann eine deutlich weichere Geldpolitik geben könnte.
Kommen wir jetzt zur Europäischen Zentralbank. Sie hat in den letzten Monaten ihre geldpolitische Strategie überprüft. In Sintra hat sie das Ergebnis vorgestellt. Hat sie ihren Ansatz grundlegend geändert?
Nein, das hat sie nicht. Es bleibt dabei. Die Europäische Zentralbank strebt Preisstabilität an. Das ist ihr Mandat. Und sie versteht Preisstabilität als einen Anstieg des Preisniveaus um 2%. Also sie hat ihr 2% Inflationsziel bestätigt. Auch ihren Instrumentenkasten hat sie unverändert gelassen. Also grundlegend ändert sich nichts.
Aber ein bisschen hat die EZB ihre Strategie doch angepasst, oder?
Ja, ein bisschen schon. Sie betont jetzt, dass wir in sehr unsicheren Zeiten leben. Und das führt natürlich dazu, dass Geldpolitik etwas mehr noch als früher auf Sicht fahren muss. Man muss halt wirklich gucken, Sitzung für Sitzung des Zentralbankrates, was hat sich verändert, was zeichnet sich ab, wo gehen die Daten hin? Zum anderen, in dieser unsicheren Welt möchte die Zentralbank sich stärker auf die Analyse von Szenarien stützen. Also nicht nur darüber diskutieren, was ist denn der wahrscheinliche Ausblick für Inflation, für Wachstum, sondern auch, was könnte denn sonst noch passieren? Also sie will mehr darüber nachdenken, was wäre, wenn. Zudem hat sie sich vorgenommen, künftig etwas anders zu reagieren, als das vielleicht vor längerer Zeit mal der Fall war. Nämlich in dem Sinne, sollte sich nach Meinung der Zentralbanken abzeichnen, dass sie das Ziel der Preisstabilität erheblich verfehlen könnte, sei es nach oben oder sei es nach unten, möchte sie künftig etwas schneller, zunächst einmal etwas energischer reagieren, damit sie dann insgesamt im Laufe der Zeit ihre Geldpolitik nicht so stark ändern muss. Man kann es auch so sagen, sie möchte künftig schneller gegensteuern, damit sie insgesamt nicht so stark gegensteuern muss. Das heißt, dass wenn sie beispielsweise die Zinsen erhöhen möchte, dass sie dann relativ früh, relativ schnell das tut, aber die Zinsen insgesamt nicht so viel erhöht, wie es notwendig wäre, um Inflation zu bekämpfen, wenn sie halt langsam reagiert. Außerdem hat die EZB noch einmal betont, dass sie natürlich auf Nebenwirkungen ihrer Geldpolitik achtet. Also, dass sie bei der Auswahl von Instrumenten entweder Zinspolitik einsetzen oder Anleihen kaufen, dass sie bei der Auswahl dieser Instrumente besonders auch auf die Nebenwirkungen achten möchte. Und das heißt wahrscheinlich, dass sie versuchen wird, künftig Negativzinsen zu vermeiden.
Und glaubst du, dass der neue Feinschliff für die Strategie einen Unterschied machen wird? Ist es jetzt mehr oder weniger wahrscheinlich geworden, dass unsere Währungshüter ihren Leitzins noch einmal senken werden?
Nein, ich glaube nicht, dass dieser Feinschliff der Strategie, diese kleinen Änderungen wirklich in der Praxis einen Unterschied ausmachen werden. Meines Erachtens beschreibt diese etwas neu formulierte Strategie ja eigentlich nur, wie die Diskussion im Zentralbankrat sich ohnehin bereits entwickelt hat. Für mich ist das eigentlich weniger zukunftsgerichtet im Sinne von, wir nehmen uns vor, dass wir künftig etwas anders machen möchten, sondern es beschreibt einfach nur, so haben wir bereits in den letzten Jahren die Lehren aus der Vergangenheit gezogen.
Und unabhängig von der Diskussion über die Strategie der EZB, erwartest du, dass sie ihren Leitzins noch einmal senken wird?
Das ist eine gute Frage. Ich gehöre zu der Minderheit der Volkswirte, die meinen, dass die Europäische Zentralbank eigentlich keinen Grund hat, ihre Leitzinsen weiter zu senken. Die Wirtschaft schwächelt zwar, aber es gibt erste Zeichen, dass sie in absehbarer Zeit wieder in Gang kommt. Unter anderem spielt das große deutsche Fiskalpaket da eine Rolle. Die Inflation ist jetzt auf genau 2% gesunken, aber es zeichnet sich nicht ab, dass die Inflation auf Dauer viel zu niedrig, also deutlich unter 2% sich einpendeln würde. Also eigentlich sollte die EZB abwarten, ob die Konjunktur sich tatsächlich erholt, wie es sich derzeit abzeichnet. Und wenn das der Fall ist, müsste sie nicht mehr machen. Aber natürlich, sollte beispielsweise der Zollstreit mit den USA in den kommenden Wochen und Monaten eskalieren, am 9. Juli will Trump ja entscheiden, ob die Zollverhandlungen verlängert werden oder ob er gleich hohe neue Zölle verhängt gegen Handelspartner einschließlich Europa. Also sollten die Handelsspannungen wirklich, wirklich sich verschärfen, dann wäre das etwas, was bei uns die Konjunktur treffen würde. Dann wäre das etwas, was bei uns eher für Abwärtsdruck auf die Preise sorgen würde, weil dann mehr chinesische Waren zu uns kommen würden und wir weniger Waren in die USA liefern könnten. Also, das könnte dann ein Grund sein, die Zinsen weiter zu senken. Bisher denke ich eher, dass Trump es nicht allzu weit treiben wird mit den Zöllen, dass er den Handelsstreit nicht noch groß weiter eskalieren wird. Aber sollte Trump es anders machen, dann wäre das tatsächlich ein Grund, dass die EZB ihre Leitzinsen noch einmal senkt, um sozusagen den Trump-Schock etwas stärker abzufedern.
Auf der Konferenz wird nicht nur über Geldpolitik selbst gesprochen, sondern auch über wirtschaftliche Themen, die für Wachstum, Inflation und Zinsen von Bedeutung sind. War dabei deiner Meinung nach etwas besonders interessant und wichtig?
Klaus, ja, es gibt auf dieser Konferenz einige spannende Diskussionen, einige Papiere, die von Wissenschaftlern vorgestellt und dann intensiv diskutiert werden. Und mir fiel besonders ein Beitrag auf. Ein junger deutsch-amerikanischer Professor, Benjamin Schöfer, hat eine Diskussion über Eurosklerose angestoßen. Eurosklerose, das Wort kam vor 40 Jahren auf. Mein großer akademischer Lehrmeister, Herbert Giersch, hatte vor 40 Jahren diesen Begriff Eurosklerose geprägt, um zu sagen, dass bei uns in Europa Märkte, Arbeitsmärkte, aber auch andere Märkte verkrustet sind, dass die Wirtschaft deshalb nicht so flexibel, so anpassungsfähig ist, wie sie sein sollte. Und Benjamin Schöfer hat genau diesen Begriff aufgegriffen, hat geschaut, wie war es damals und vor allen Dingen dann diesen Begriff auf die heutige Zeit angewandt. Er hat geprüft, wie flexibel oder wie verkrustet sind denn beispielsweise bei uns die Arbeitsmärkte in Europa. Und er hat dann gefolgert, dass ein wesentlicher Grund für den Wachstumsrückstand Europas gegenüber den USA ist, dass bei uns tatsächlich auch die Arbeitsmärkte noch stärker verkrustet sind. Das heißt beispielsweise, dass man bei uns, wenn es eine Krise gibt, dann zwar Kurzarbeit gibt, man nach der Kurzarbeit aber eben wieder im alten Job weiterwerkelt wie bisher, während in den USA in Krisen beispielsweise zwar mehr entlassen wird, das ist dann erst einmal natürlich für die betroffenen Menschen schlecht, dass dann aber einige dieser Menschen in neue Jobs wandern, die auf Dauer produktiver sind. Noch wichtiger aber ist, dass in den USA vielfach die Menschen wesentlich mehr als in Europa freiwillig ihren bisherigen Job aufgeben und in einen neuen Job, der produktiver ist, wechseln. Also es gibt bei uns einige Regelungen am Arbeitsmarkt, viele informelle, aber auch viele formelle Regelungen, die zunächst einmal so aussehen, als würden sie die Beschäftigten schützen, die aber eben auch dazu beitragen, dass die Beschäftigten eben wesentlich länger auf ihren Arbeitsplätzen bleiben als in den USA. Arbeitsplatzsicherheit ist gut, aber der Preis, den Europa zahlt für diese Arbeitsplatzsicherheit, ist, dass wir eine geringere Wirtschaftsdynamik haben. Das hat sich in den 80er und 90er Jahren unter anderem darin niedergeschlagen, dass bei uns die Arbeitslosigkeit stärker gestiegen ist. Zurzeit schlägt sich dieses Phänomen, dass bei uns die Märkte, die Arbeitsmärkte nicht so flexibel sind, weniger in Arbeitslosigkeit nieder, sondern es zeigt sich darin, dass bei uns das Produktivitätswachstum, also was ist das Ergebnis einer Arbeitsstunde, dass bei uns dieses Produktivitätswachstum deutlich geringer ist als in den USA, dass bei uns auch neue, moderne Hochleistungssektoren, Informationstechnologien, künstliche Intelligenz es schwerer haben als in den USA, weil man bei uns eben nicht so leicht, so gerne auf einen neuen Arbeitsplatz wechselt oder weil es jungen Unternehmen eben nicht so leicht fällt, wenn es dann nicht klappt, zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, da kommen wir raus. Und diese Diskussion hat mich beeindruckt. Natürlich auch deshalb, weil ich eben vor 40 Jahren dabei war, mit Herbert Giersch diskutiert habe über sein Papier, über den Begriff Eurosklerose. Und ich denke, die Diagnose ist weiter richtig oder ist erneut richtig. Wir haben in Europa eine Reihe von großen Vorzügen. Wir haben aber auch eine Reihe von Problemen. Unter anderem, dass bei uns der Kapitalmarkt nicht so funktioniert wie in den USA. Wir haben in Europa eigentlich ähnlich viele junge, innovative Unternehmen wie in den USA, ähnlich viele Startups. Der große Unterschied ist, dass bei uns diese jungen, neuen, innovativen Unternehmen es viel schwerer haben, Geld zu finden, um rasch zu wachsen. Da wäre eine Kapitalmarktunion mit einem großen, breiten, einheitlichen Kapitalmarkt eine große Hilfe. Aber die Diskussion zeigt eben auch, dass es nicht nur die mangelnde Kapitalmarktunion ist, sondern dass auch Verkrustungen am Arbeitsmarkt eine Rolle spielen, wenn es darum geht zu erklären, warum die USA beim Produktivitätswachstum die Nase vorn haben. Und für mich ist das eine spannende, eine wichtige Diskussion. Wir sollten immer darüber nachdenken, ob bei uns beispielsweise der Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz nicht etwas zu stark ist, ob man nicht vielleicht die Einkommensmöglichkeiten der Menschen schützen sollte, statt einfach einen bestimmten Arbeitsplatz. Ein Ansatz beispielsweise, der genannt wurde, ist, dass man, wenn man auf einen neuen Arbeitsplatz wechselt, dann nicht das verliert, was man beispielsweise an Ansprüchen für mögliche Abfindung bei Entlassung auf dem alten Arbeitsplatz bereits gesammelt hat. Dass man also Ansprüche, die man hat, an die Betriebsrente, an Arbeitsplatzsicherheit, an mögliche Abfindung, dass man die übertragen kann von einem Job auf den anderen, um die Menschen etwas zu ermuntern. Schaut euch doch mal um, ob es nicht eine Arbeitsmöglichkeit gibt, wo ihr mehr verdienen könnt, wo ihr produktiver seid. Zusammengefasst, für mich ist das eine spannende Diskussion, die anknüpft an Diskussionen aus alten Zeiten, die sich auf alte Erfahrungen stützt und die hoffentlich in der Politik auch hier und da wahrgenommen wird.
Nächste Woche sprechen wir unter anderem über die Zollpolitik der USA. Donald Trump hat ja den 9. Juli als Termin genannt, bis zu dem er neue Handelsabkommen mit anderen Ländern abschließen möchte. Andernfalls würde er hohe Strafzölle verhängen. Das kann nächste Woche spannend und wichtig werden. Der Podcast nächste Woche ist zugleich der letzte von uns vor unserer zweiwöchigen Sommerpause. Vielen Dank für heute. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.